بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Liebe Geschwister, wir werden heute inshallah ta'ala über ein Thema sprechen, das sehr sehr wichtig ist für die meisten von uns. Oder die meisten von uns, warum? Weil entweder wir das jetzt schon brauchen oder in Zukunft brauchen werden, und ich davon ausgehe, dass die ehrenwerten Brüder, die nach mir inshallah ta'ala die Vorträge halten werden, morgen übermorgen, nicht über dieses Thema direkt sprechen werden. Und ich denke, das ist ein Thema, das sehr wichtig ist. Unsere Gesellschaft, liebe Geschwister, besteht nichts anderes als aus Familien, und die Familie besteht aus Individuen, und die zwei wichtigsten Individuen, kann man sagen, sind der Mann und die Frau. Und deswegen geht es heute inshallah ta'ala über die Eherechte, oder besser gesagt über ein paar der Eherechte, und zwar 5 an der Zahl. Und diese Eherechte werden über sie sprechen, aber werden inshallah ta'ala nicht die vorgeschriebene Zeit überschreiten, sondern je nachdem, wie weit wir kommen, werden wir darüber gesprochen haben. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, können wir dann inshallah ta'ala auch ein anderes Mal das weiter ausführen. Und die Themen, über die wir heute sprechen möchten, was ich zumindest vorhabe, ist erst einmal, wir reden über ein paar Beispiele aus den Geschichten, aus den Biografien der uns vorausgegangenen rechtschaffenen Menschen, speziell die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Danach möchten wir betonen die Wichtigkeit, dass man sich erinnert an die Eherechte und die Rechte natürlich allgemein. Dann die Gefahr, die darin besteht, diese Rechte zu vernachlässigen. Dann werden wir über die 5 Rechte, über die wir sprechen, an sich sprechen. Das erste Recht wird sein, das Recht Allahs, subhanahu wa ta'ala, in Bezug auf die beiden, in Bezug auf das Ehepaar. Und zweitens über den guten Umgang miteinander. Das dritte Recht ist das sogenannte Recht auf Übernachtung, oder wo man die Nacht verbringt. Und viertens die Gehorsamkeit in der Ehe, wie die aussehen soll. Dann die 5. Angelegenheit ist das Recht der Ehefrau auf Unterhaltskosten. Danach werden wir sprechen, inshallah ta'ala, ein kleines Wort über die Wichtigkeit der Einhaltung dieser Rechte. Und als letztes werden wir sprechen, inshallah ta'ala, über die Wichtigkeit des guten Wortes und was ein gutes Wort alles bewirken kann. Liebe Geschwister, Allah Azza wa Jal hat die Pflichten klar und deutlich definiert. Er hat die Aufgaben und die Rechte zwischen dem Ehemann und der Ehefrau klargestellt. Das ist eine Verantwortung, der die Berge und die Himmel und die Erde ausgewichen sind, wie Allah in Surat al-Ahzab uns mitgeteilt hat. Es ist eine Verantwortung, die der Mensch sich selbst die der Mensch auferlegt hat, bekommen. Durch diese, liebe Geschwister, Rechte, die Allah subhanahu wa ta'ala definiert hat, hat Allah subhanahu wa ta'ala dafür gesorgt, dass manche Menschen mit ihren Ehemännern und manche ihren Ehefrauen gerecht umgehen. Und daraufhin hat Allah azza wa jal dafür gesorgt, dass sie Kanzeln bekommen am Tag der Auferstehung aus Licht, um deretwegen sie sogar die Propheten und die Märtyrer beneiden werden. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam sagte im authentischen Hadith, die Gerechten werden aus Kanzeln, aus Licht, sie werden auf Lichtkanzeln am Tag der Auferstehung sein, und die Propheten und die Märtyrer werden sie beneiden. Und in einer anderen Version des Hadithes bei Imam Ahmad rahimahullah ta'ala heißt es, sie werden sich befinden auf Kanzeln, die aus Perlen bestehen, und sie befinden sich vor dem Al-Abama subhanahu wa ta'ala. Liebe Geschwister, diese Rechte, über die wir heute sprechen möchten, sind Rechte, durch die manche Menschen Allah subhanahu wa ta'ala näher gekommen sind. Und es sind Rechte, durch die manche Menschen sich von Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billah, möge Allah davon bewahren, weit entfernt haben. Es sind Rechte, liebe Geschwister, durch die manche Männer, wenn sie am Tag der Auferstehung aus ihren Gräbern nackt und barfüßig hervortreten, sie werden gelähmt sein. Es gibt Menschen, sie werden, es gibt Frauen, sie werden aufgrund dieser Rechte, über die wir heute sprechen werden, aus ihren Gräbern hervorgehen und sie werden, waliyadu billah, das Paradies wird ihnen verboten sein. Liebe Geschwister, das sind Rechte, für die Allah subhanahu wa ta'ala Jibril alayhi salatu wa salam mehrmals hinabgesandt hat, um dem Propheten sallallahu alayhi wa sallam diese Rechte als Koran, als Worte Allah subhanahu wa ta'ala mitzuteilen. Liebe Geschwister, das sind Rechte, die der Prophet sallallahu alayhi wa sallam ausdrücklich sogar in der letzten großen Versammlung, die er gehalten hat, alayhi salatu wa sallam, das war in der Abschiedspilgerfahrt, wo ihm 100.000 Menschen zugehört haben, eine Versammlung, deren Gleichen es niemals gegeben hat in seiner ganzen Lebenszeit. Diese Rechte, liebe Geschwister, die Leute haben ihm zugehört, die Augen haben angefangen zu tränen, sallallahu alaihi von den Menschen, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugehört haben. Und liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seinen wichtigsten Worten, die er in dieser Khutbah gesagt hat, er sagte: Fürchtet Allah, oder anders übersetzt, seht euch vor Allah vor, indem ihr die Rechte der Frauen achtet, denn ihr habt sie als eine Verantwortung von Allah subhanahu wa ta'ala zu euch genommen und ihr habt ihre Geschlechtsteile durch das Wort Allahs für erlaubt erklärt. Deswegen, dass dieses Vermächtnis des Propheten sallallahu alaihi wasallam, diese dringende Empfehlung lautet: Fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala, besonders in Bezug auf die Frauen. Diese Rechte, liebe Geschwister, diese Ansprache des Propheten sallallahu alaihi wasallam, gilt für jeden Menschen, der an Allah und an den jüngsten Tag glaubt. Liebe Geschwister, möchten uns ein Beispiel anschauen unter den Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Es geht um einen Gefährten. Dieser Gefährte ist einer der gelehrten Sahaba gewesen, einer der Fuqaha. Es ist ein Gelehrter gewesen, ein Qari gewesen, jemand gewesen, der auch das umgesetzt hat, was er vom Propheten und seiner Religion gelernt hat. Es handelt sich um niemanden Geringeres als Mu'adh ibn Jabal, radiallahu ta'ala anhu, und sogar sein Name, also Jabal, liebe Geschwister, das ist der Berg. Ja, so durch eine Person war er auch für den Islam, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein. Liebe Geschwister, dieser Mann, radiallahu anhu, hatte zwei Ehefrauen. Und es wird über ihn überliefert, dass er, ihr wisst, wenn man zwei Ehefrauen hat, man muss gerecht sein. Und zur Gerechtigkeit gehört es, dass man natürlich gleichmäßige Zeit verbringt. Und er, radiallahu anhu, wenn er bei der einen Ehefrau war, hat er sich nicht getraut, ein Glas Wasser anzunehmen im Haus der anderen Ehefrau. Und warum? Er sah das als eine Art Ungerechtigkeit. Warum? Weil die Frauen natürlicherweise, eine Nebenfrau ist der anderen Nebenfrau gegenüber neidisch. Und deswegen wollte er, radiallahu anhu, nicht einmal ein Glas Wasser akzeptieren. Wo sind die Leute heutzutage, die solche Sachen beachten und die vor Allah subhanahu wa ta'ala sich vorsehen, in solchen Kleinigkeiten, in Anführungsstrichen, es sind aber keine Kleinigkeiten, wenn du deinen Glaubensbruder oder deine Glaubensschwester zu Unrecht verletzt. Liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala hatte bestimmt, dass diese beiden Ehefrauen in der gleichen Nacht von einem Engel besucht werden sollten, und das ist der Todesengel. Und so sind sie beide, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein, in der gleichen Nacht gestorben. Und sie beide wurden gewaschen und sie beide wurden in Leichentüchern gewickelt, wie es der Brauch ist. Und die Leute waren nicht sehr viele anwesend, weil sie zu dieser Zeit beschäftigt waren, Tageszeit. Und als sie dann bei dem Grab waren, stand er vor einem Dilemma und er wusste nicht, welche der beiden Ehefrauen er denn zuerst begraben soll. Und so hat er, warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, Asri'u bil Janaza, das heißt, ihr sollt euch mit dem Begräbnis beeilen. Und das ist im Gegensatz zu dem, was viele Leute heutzutage machen, indem sie, wenn sie gestorben sind, lassen sie ihren Leichnam woanders hin transportieren. Und machen dann auch noch, schließen dann vielleicht noch Versicherungen ab und weiß nicht was alles. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, du sollst dich damit beeilen. Und denkst du, wenn du ein rechtschaffener Mensch gewesen bist, gibt es einen Unterschied, ob du in Deutschland begraben bist oder in Bosnien begraben bist oder wo auch immer. Wenn du ein rechtschaffener Mensch warst, dein Grab wird ein Garten der Gärten des Paradieses sein, egal wo du bist. Ja? Und deswegen, liebe Geschwister, all dies, weil wir unsere Religion nicht kennen. Er hat Angst gehabt, dass wenn er die eine Frau zuerst begräbt und danach erst die andere, das heißt vielleicht 3 Minuten später oder 10 Minuten später oder 1/2 Stunde später, dass er ungerecht ist. Und was hat er gemacht? Er hat, radiallahu anhu, er hat einfach gelost. Und das ist eine rechtmäßige Art und Weise, wie man im Islam eine Entscheidung treffen kann, wenn es nicht anders möglich ist. Und das kennen wir aus dem Koran Al-Karim. Und deswegen, das ist unser Vorbild. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein und mit all denjenigen, die Anordnungen, die Empfehlungen des Propheten sallallahu alaihi wasallam umgesetzt haben. Liebe Geschwister, es ist eine Notwendigkeit, dass man sich gegenseitig immer wieder an diese Rechte erinnert. Denn der Mensch vergisst. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, und erinnere, denn die Erinnerung hilft den Gläubigen. Und liebe Geschwister, die Ehefrau braucht jemanden, der sie immer wieder an die Rechte des Ehemanns erinnert. Und der Ehemann braucht jemanden, der ihn immer wieder an die Rechte der Ehefrau erinnert. Und die Katastrophe, gerade heutzutage, liebe Geschwister, wo die Menschen sich sehr weit entfernt haben von der Religion Allahs Azza wa Jal und nur noch vom Islam eigentlich kennen, dass man betet, dass man fastet, das heißt, die Grundpfeiler kennen sie, aber alles andere, was darauf aufgebaut ist, viele Menschen kennen das gar nicht mehr. Und sie kennen nicht diese Vorbilder, die wir haben, von diesen Beispielen, die ich gerade eben vorhin gesagt habe. Heutzutage, die Rechte werden einfach vernachlässigt, beidseitig. Und ich denke, das kann jeder Mensch nachempfinden. Aber die große Katastrophe schlechthin ist was? Ist, dass ein Mensch mit seinen Freunden jahrelang zusammen ist. Und dass auch eine Ehefrau mit ihren Freundinnen und Schwestern jahrelang zusammen ist. Und niemand sie daran erinnert, dass sie Rechte hat, dass sie Verpflichtungen hat anderen gegenüber. Dass Menschen Rechte über sie gegenüber haben. Und das ist, liebe Geschwister, eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe, weil was ist das für eine Freundschaft, wenn du jemanden siehst, wie er etwas falsch macht und du lässt es einfach dabei. Liebe Geschwister, was das Strenge oder was die starke und strenge Androhung angeht von Allah subhanahu wa ta'ala in Bezug auf Menschen, die solche Rechte nicht einhalten, so gibt es zahlreiche Belege dafür. Und wir möchten uns im Näheren eine besondere Situation anschauen. Es geht um eine Frau, liebe Geschwister, die 30 Jahre lang mit einem Mann verheiratet war, Mutter für seine Söhne und Töchter gewesen ist. Er hat immer von ihrem Essen gegessen. Also sie hat immer für ihn gekocht. Er hat immer seine Kleider angezogen von den Kleidern, die sie für ihn gewaschen und gebügelt hat. Und so weiter und so fort. Aber nachdem ein bisschen von ihrer Schönheit vergangen ist, hat und sie natürlich älter geworden ist, und deswegen hat er dann eine zweite Frau geheiratet. Und diese zweite Frau war dann der Grund, dass er die erste vollkommen vergessen hat. Denn es gibt einen Unterschied, ob man eine zweite Frau heiratet und die Bedingungen einhält, dass man gerecht bleibt, oder ob man eine zweite Frau heiratet und diese Heirat führt einen dazu, dass man ungerecht wird gegenüber der ersten. Und ganz problematisch ist es natürlich, wenn die zwei Frauen in verschiedenen Ländern leben, weil da ist die Sache der Gerechtigkeit sehr, sehr schwierig. Diese Frau, sie schwört bei Allah, dem Gewaltigen, Al-Azim, dass dieser Mann 10 Jahre lang dass ihr Haus nicht mehr betreten hat. 10 Jahre lang ist er zu ihr nicht mehr in ihr Bett gegangen. 10 Jahre lang hat er nicht mehr nach dieser Heirat von ihrem Essen gegessen und saß mit ihr nicht mehr zusammen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Was soll man zu solch einer Person sagen, die so gesunken ist bei Allah subhanahu wa ta'ala, die nur bei dieser zweiten Heirat daran denkt, einfach nur ihre Lust zu befriedigen und das war's. Und achtet nicht auf die irgendwelche Rechte, die jemand anderes hat, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Es ist authentisch überliefert worden über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er Folgendes gesagt hat. Wer in diesem Leben zwei Ehefrauen gehabt hat und nicht gerecht mit ihnen beiden umgegangen ist, der wird am Tag der Auferstehung erscheinen und er wird gelähmt sein. Auf einer Überlieferung heißt es, das heißt, die Überlieferung ist die gleiche, aber nach einer Interpretation des Wortes Schiq in diesem Hadith bedeutet, dass er am Qiyam wird kommen und die Hälfte seines Körpers wird gelähmt sein. Und da wird er so laufen. Warum? Warum? Weil er war auch in diesem Leben, hat er sich einer mehr zugeneigt als der andere. Also wird auch seine Körperhälfte wird eine Teil nach unten neigen und das andere nach oben. Und diese Bloßstellung wird jeder Mensch sehen können. Und die zweite Interpretation des Hadithes, das muss ich dann anders übersetzen, bedeutet, wer in diesem Leben zwei Ehefrauen gehabt hat und mit ihnen nicht gerecht umgegangen ist, der wird Yawm al-Qiyamah erscheinen und eine seiner Waagschalen wird tiefer sein als die andere. Und selbstverständlich bedeutet das, dass seine schlechten Taten, wa'iyadu billah, überwiegen werden. Wehe ihm vor einem Tag, an dem der Mensch vor seinem eigenen Bruder fliehen wird und vor seiner eigenen Mutter fliehen wird und vor seinem eigenen Vater fliehen wird und vor seiner eigenen Lebensgefährtin fliehen wird und vor seinen eigenen Kindern fliehen wird. Was wird er machen an dem Tag, an dem solch eine Frau zu ihm kommt und sich bei ihm festklammert und sein Recht zurückfordert? Was wird er an diesem Tag dieser Person zurückgeben können? Liebe Geschwister, das erste Recht, über das wir uns unterhalten möchten, ist das Recht Allah subhanahu wa ta'ala. Also das erste Recht ist Allahs. Danach rechnen wir über die Rechte des Mannes und bis auf die Frau und die Frau bis auf den Mann. Erst einmal gucken wir, welche Aufgaben haben wir in Bezug auf Allah azza wa jalla. Denn das ist die gewaltigste Angelegenheit und deswegen sprechen wir jeden Mann und jede Frau an, die verheiratet sind oder vorhaben zu verheiraten, dann sagen zu ihnen, es ist das Recht Allahs, dass das Haus, dass das Ehehaus, dass die Familie aufgebaut wird auf der Zufriedenheit Allahs Azza wa Jal. Und jede Ehe, die anfängt mit einer Hochzeitsfeier, in der gesündigt wird, auf welche Weise auch immer, hat schon mal total falsch angefangen. Die Gottesfurcht, die Ehrfurcht vor Allah subhanahu wa ta'ala, wahre Dienerschaft, dass man sich gegenseitig an das Gebet erinnert, an die Entrichtung der Zakah, das Gute gebietet, das Schlechte verbietet, das ist es, das sind die Menschen, an die am Tag der Auferstehung weiße Gesichter haben werden, und die anderen sind diejenigen, die an jenem Tag schwarze Gesichter haben werden. Guckt euch mal an, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu sagen hat über eine rechtschaffene Ehefrau und einen rechtschaffenen Ehemann, damit jeder weiß, dass er nicht, dass wir sagen, jemand, der das nicht macht, ist nicht rechtschaffen. Allahu a'lam. Sondern wir sagen, dass wir wissen, wir haben noch viel zu tun. Darum geht es. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, möge Allah subhanahu wa ta'ala sich einer Frau erbarmen, die in der Nacht aufsteht, um zu beten und ihren Ehemann zum Beten aufweckt. Es geht um das Nachtgebet, nicht um das Fajr-Gebet. Das Fajr-Gebet wird sowieso verrichtet. Die nachts aufsteht, um zu beten, ihren Ehemann weckt und wenn er nicht aufstehen will, dann nimmt sie Wasser und kippt ihm ins Gesicht. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala sich einen Mann erbarmen, der in der Nacht aufsteht, um zu beten. Und danach weckt er seine Frau und wenn sie nicht aufsteht, holt er Wasser und kippt ihr das ins Gesicht. Damit wir sehen, liebe Geschwister, dass wir noch sehr viel zu tun haben. Der Allah subhanahu wa ta'ala hat das Recht eines Ehemanns auf die Ehefrau und dass diese Sache gegründet sein muss auf der Taqwa im Koran verankert. Allah sagte subhanahu wa ta'ala zu seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam, und unser Prophet, man kann fast sagen, er braucht diese Anordnung nicht, weil er das sowieso umsetzt. Aber diese, so als würde Allah sagen, ich spreche zwar den Propheten an, aber ich meine eigentlich jeden anderen damit. Oder ich spreche den Propheten an, ich meine aber jeden Menschen. Allah sagt im Koran al-Karim, wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Das heißt, sinngemäß übersetzt diese Aya und ordne deiner Familie oder deiner Ehefrau, ahla auf Arabisch bedeutet beides, und ordne deiner Familie, deiner Ehefrau das Gebet an und beharre geduldig darauf. Wir verlangen von dir keine Versorgung, wir versorgen dich. Und das gute Ende wird für die Gottesfürchtigen sein. Diese Aya müssen wir uns verinnerlichen, liebe Geschwister. Allah sagte, ordne deiner Frau das Gebet an. Oder ordne deiner Familie das Gebet an. Und beharre darauf, auf dem Gebet. Wir verlangen von dir keinen Rizq. Wir sind diejenigen, die den Rizq geben. Manche Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, die sagten über diese Ayah, über diese edle Ayah: Ich erhoffe mir bei Allah subhanahu wa ta'ala, dass jeder Mensch, dass Allah subhanahu wa ta'ala jeden Menschen genug versorgt, der seine eigene Familie zum Guten aufruft und ihnen das Schlechte verbietet. Allah sagt im Koran über den Propheten Ismail a.s. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَعِيلِ und gedenke im Buch Ismail. Er war, er hat sich an seine Versprechen gehalten und er war ein Gesandter, ein Prophet. Und er pflegte seiner Familie zum Gebeten aufzufordern und zur Entrichtung der Zakat. Und er war bei seinem Herrn eine Person, die Allah subhanahu wa ta'ala, der zufrieden ist, sinngemäß übersetzt. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellt in Bezug auf seine eigene Familie, dann Allah azza wa jal wird einen zu denjenigen Menschen machen, die bei ihm zufrieden sind. Liebe Geschwister, es geht im Folgenden über den guten Umgang miteinander. Der gute Umgang wird im Koran al-Karim in mehr als einer Stelle erwähnt. Und das ist auch die Art und Weise, wie die edlen Menschen miteinander umgehen. Allah sagte im Koran al-Karim sinngemäß übersetzt, und wer darauf zurückgreifen möchte, Surat an-Nisa, Surah 4, Vers 19, Allah sagte: Und geht mit ihnen, mit den Ehefrauen, in rechtlicher Weise um, und solltet ihr sie verabscheuen, so hat Allah vielleicht in das, was ihr verabscheut, viel Gutes gesteckt. Wie kann es sein, dass wir etwas verabscheuen und darin viel Gutes steckt? Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma sagte, dass viele Gute bedeutet, dass du eine Ehefrau verabscheust, du trotzdem geduldig ausharrst, woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala dir von ihr ein Kind gibt, in dem viel Gutes drin steckt. Allah azza wa jalla sagt im Quran al-Karim weiterhin: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, es geht um ein Mann, eine Frau, gibt zum Beispiel auch Probleme untereinander. Behaltet sie in rechtlicher Weise, heißt immer, liebe Geschwister, so wie es gang und gäbe ist, wenn jemand gut umgehen will. Das heißt, was allgemein als guter Umgang betrachtet wird unter den vernünftigen Menschen einer Gesellschaft, das ist die Art und Weise, wie ein Mann mit seiner Frau umgehen soll und wie eine Frau mit dem Mann umgehen soll. Und das ist die Perfektion und Flexibilität und Vollkommenheit der islamischen Scharia. Weil Allah subhanahu wa ta'ala nicht genau gesagt hat, du sollst so und so viele gute Worte sprechen und du sollst so und so viel Zeit verbringen und du sollst so viele Geschenke in der Woche machen. Nein. Sondern diese Sache ist offen gelassen und doch nicht offen gelassen. Offen gelassen in dem Sinn, dass es angepasst wird an die Zeit und an den Ort, in dem du dich befindest. Und nicht offen gelassen, weil du sollst dich halten an das, wie es in der Gesellschaft, wo du bist, unter den vernünftigen Menschen gang und gäbe ist. Im Koran heißt es sinngemäß übersetzt: Behaltet sie bei euch in rechtlicher Weise oder gebt sie frei, das heißt scheidet euch von ihnen rechtlicher Weise und behaltet sie nicht bei euch, um ihnen Unrecht zu tun und die Grenzen zu übertreten. Es geht darum, manchmal, man versteht sich auch nicht gut. Aber wenn man sich nicht gut versteht, dann entweder man verlässt diese Frau und lässt ihren freien Weg, oder man behält sie bei sich, aber auf schöne Art und Weise und geht mit ihr gut um. Manche Leute, was machen sie? Das gibt es hier, dort, überall gibt es das. Sie behalten die Frau, sie wollen sie nicht freigehen lassen, sie wollen sie nicht freigeben, damit ein anderer Mann sie heiraten kann, zum Beispiel, und gleichzeitig wollen sie sie nicht gut behandeln. Das bedeutet, sie behalten sie bei sich wie Gefangene und tun ihnen Unrecht, weil sie sie weder als Ehefrau behandeln, noch als freie Frau. Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, wurde von einem Mann gefragt, dieser Imam wurde gefragt, also einer hat gesagt, ich habe eine Tochter, an wen soll ich sie verheiraten? Und die Erzählung, sage ich, weil die passt zu diesem Hadith. An wen soll ich diese Frau verheiraten, meine Tochter? Er sagte, verheirate deine Tochter an einen gottesfürchtigen Menschen. Denn wenn, solange sie mit diesem gottesfürchtigen Menschen zusammenbleibt, wird er sie gütig behandeln. Und wenn sie sich nicht mehr verstehen, dann wird er sie auf schöne Weise freilassen. Ohne Blumenkrieg und ohne dass Vasen fliegen müssen und ohne dass man sich gegenseitig schlägt, ohne dass man sich gegenseitig beleidigt. Die ganze Zeit, du kannst gehen, aber du bist eine freie Frau. Quatsch. Er wird ihr in keinster Weise Unrecht tun. Und der entscheidende Punkt ist, liebe Geschwister, es geht um die Absicht auch, die du hast in deinem Herzen. Allah Azza wa Jal sagte in Bezug auf die Nicht-Muslime, Allah sagt in Surat Anfal, und da geht es um die Gefangenen von Badr. Allah sagte, in ya'lam Allahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayra. Das heißt, wenn Allah in euren Herzen Gutes kennt, dann wird er euch Gutes geben. Wenn Allah weiß, dass in euren Herzen etwas Gutes ist, er wird euch geben, entsprechend eurer Absicht. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer anderen Überlieferung, wahrlich Allah schaut nicht auf eure Körper und auf eure Gestalten, sondern er schaut auf eure Taten und auf eure Herzen. Und das ist das Geheimnis des Erfolges eines gläubigen Menschen, das, was er in seinem Herzen hat mit Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der entsprechende, das ist der Teil, dem gemäß Allah azza wa jal ihn auch unterstützen wird. Liebe Geschwister, wir möchten uns ein weiteres Beispiel anschauen unter den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ein Beispiel kennt ihr, Anas ibn Malik, der 10 Jahre lang dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gedient hat. Und er war ein Kind. Das ist ein Kind, liebe Geschwister, wenigstens manchmal, man kann ihm sagen, warum hast du das gemacht? Oder greift ihn an oder was auch immer. Aber Anas ibn Malik, der sagte, ich habe 10 Jahre dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gedient. Und er hat niemals zu mir gesagt, uff, oder zu einer Sache, die ich gemacht habe, warum hast du das gemacht? Oder eine Sache, die ich nicht gemacht habe für ihn, weil ich war sein Diener, ja? Warum hast du das nicht gemacht? Niemals hat er das gemacht. Wenn das gilt, liebe Geschwister, für ein Kind, das noch nicht reif ist, was ist dann erst recht mit einer Ehefrau? Eine Ehefrau, die an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt und an den jüngsten Tag glaubt. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ihr kennt eine Geschichte, wo einmal ins Haus kam und es gab nichts zu essen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat Aisha mit einem Kosenamen angesprochen. Das heißt, er hat mit ihr gehätschelt, er hat in ihr Zärtlichkeit erweckt. Aisha, und das ist wie eine Art Kosename. Und als Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam anordnete, seine Frauen alle vor die Wahl zu stellen, geduldig weiter zu verharren in diesen schweren Umständen, in denen sie leben mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, oder sie konnten auch die Wahl, freie Wahl haben, geschieden zu werden. Als er zu Aisha ging und zu ihr sagte, sie sagte, ich bleibe natürlich bei dir. Dann sagte sie, beeil dich nicht. Sei nicht zu voreilig. Frag erst mal deine Eltern, was sie davon halten. Und sagte sie zu ihm, radiallahu anha, und glaube, die zufrieden sein, sagte sie, soll ich etwa meine Eltern fragen, wenn es um dich geht? Und selbstverständlich, wenn der Prophet a.s.w. sie nicht immer gut und zärtlich und gerecht behandelt hätte, dann hätte sie nicht entschieden, bei ihm zu bleiben, während sie eine von vielen Nebenfrauen ist. Deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du sehen willst, wie jemand gut umgeht mit seiner Ehefrau, dann schaust du, Entschuldigung, wenn du wissen willst, ob ein Mensch gut ist, ein Ehemann rechtschaffen ist, dann schau, wie er umgeht mit seiner eigenen Ehefrau. Schau, wie er umgeht mit seiner eigenen Ehefrau, wenn sie ihn auch sogar schlecht behandelt, wie er sie behandelt. Allah subhanahu wa ta'ala, ich gebe ein Beispiel von einem Gelehrten, der von seiner Frau so beleidigt wurde, dass sogar seine Schüler das mitbekommen haben. Dann haben ihre Schüler irgendwann mal zu ihm gesagt, warum trennst du dich nicht einfach von ihr? Er hat nichts gesagt. Sie hat weiter beleidigt, sie hat weiter geschimpft. Die haben gesagt, warum antwortest du ihr nicht wenigstens? Er hat nichts gesagt. Dann haben sie ihm gesagt, wo ist deine Männlichkeit? Dann hat er geantwortet und gesagt, ich schäme mich vor Allah Azza wa Jal. Ich möchte Allah nicht gegenüberstehen eines Tages und ihr ein Wort gesagt haben, was ihn nicht zufriedenstellt, subhanahu wa ta'ala. Und liebe Geschwister, das sind diejenigen Menschen, die Allah Azza wa Jal antreffen wollen mit leichten Waagschalen, was die schlechten Taten angeht. Das sind diejenigen Menschen, die Allah antreffen wollen mit leichter Last, mit wenig Gepäck an Sünden auf ihrem eigenen Rücken. Und wir kennen das Beispiel aus dem Koran al-Karim über Zakaria alayhi salatu wassalam, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagte, wa aslahna lahu zawjah, was so viel heißt wie, und wir haben seine Ehefrau zu einer rechtschaffenen Frau gemacht. Das heißt, manche Gelehrte haben gesagt, als Tafsir der Ayah, sie war eine Frau, die ihm gegenüber unfreundlich war. Sie war eine Frau, die ihm gegenüber hart war. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat sie als Geschenk für seine Geduld, die er gezeigt hat, hat er sie subhanahu wa ta'ala zu einer rechtschaffenen Ehefrau gemacht. Liebe Geschwister, das erste Recht ist das Recht auf Übernachtung. Das heißt, wo man die Zeit verbringt. Und ich habe gesagt, das heißt nicht, dass wir über alle Rechte sprechen hier. Aber wir reden über ein paar Rechte. Eines der Wesensrechte ist das Recht, wo man die Nacht verbringt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat klar gemacht und sagt seinem Prophet sallallahu alaihi wa sallam, das ist die Aufgabe und Pflicht eines Mannes ist, die Nacht bei seiner Frau zu verbringen. Und die Aufgabe und Pflicht einer Frau ist, die Nacht bei ihrem Mann zu verbringen und bei ihm auch zu sein und ihm dabei zu helfen, den verbotenen Dingen aus dem Weg zu gehen. Allah azza wa jalla sagt im Koran al-Karim eine Ayah, in der es heißt, sinngemäß übersetzt, in der Ayah 187 Surah Al-Baqarah, sie sind, die Frauen, das heißt die Ehefrauen, sie sind ein Kleid für euch und ihr seid ein Kleid für sie. Und dieser Begriff Kleid ist deswegen erwähnt worden, weil der Mann für seine Ehefrau wie ein Kleid ist in dem Sinne, dass er ihr so nahe stehen soll und ist, wie das eigene Kleid, das sie an ihrer Haut trägt. Und diese wunderbare Beschreibung, Allah subhanahu wa ta'ala, beschreibt das perfekte Eheleben von einem Mann mit einer Frau. Und außerdem diese Angelegenheit, die ist normalerweise, das ist eine Sache, die ist eigentlich eine schamvolle Angelegenheit, über so etwas zu sprechen. Aber Allah Azza wa Jal schämt sich nicht vor der Wahrheit, sie zu erwähnen. Und hat sie subhanahu wa ta'ala extra erwähnt auf eine Art und Weise, dass sie ein Erwachsener versteht und ein Kind erst erklärt bekommen muss. Liebe Geschwister, an diesem die Zeit kommt gleich zu Ende, ne? Noch ein bisschen. Liebe Geschwister, es geht jetzt hier um die, wir brauchen nicht lange reden über die Pflicht, über die Beweise für die Pflicht dieser Rechte. Uns reicht aus, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Pflicht festgesetzt hat. Unter anderem durch einen Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn eine Frau von ihrem Ehemann zu Bett gerufen wird und sie sich weigert, verfluchen sie die Engel im Himmel. Und in einer anderen Überlieferung, wenn eine Frau gerufen wird von ihrem Mann und ihr Mann sich weigert, dann wird derjenige, der im Himmel ist, über sie zornig sein, bis er wieder mit ihr zufrieden ist. Bis er, der Mann, wieder mit ihr zufrieden ist. Diese Überlieferung, liebe Geschwister, macht ganz klar, dass eine Frau Aufgaben hat. Und jede Frau, die denkt, das ist Unterdrückung oder das ist nicht meine Aufgabe oder warum soll ich auf ihn hören, warum er nicht auf mich, das ist eine Frau, die verflucht ist, wal'iyadu billah, weil das ist die Frau, die den Männern nachmacht und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat solchen Frauen verflucht. Und durch auch diese Sache, liebe ich, ist sehr gefährlich, weil wenn eine Frau, und das soll jede muslimische Frau sehr gut darauf aufpassen, jede Frau, die ihrem Mann ihr Recht in diesen Angelegenheiten nicht gibt, woraufhin der Mann etwas Verbotenes begeht, so wird diese Frau am Tage der Auferstehung diese Sünden auf ihrem Rücken tragen und vor Allah subhanahu wa ta'ala Rechenschaft dafür ablegen müssen. Für eine Sünde, die sie vielleicht selbst nicht getan hat, aber sie war Grund dafür und das reicht. Denn wenn jemand anderes auf etwas Schlechtes hinweist, dann ist er selbst damit schuldig. Umgekehrt genauso, es gab einmal eine Frau, die kam zum Kalifen Umar ibn Khattab radiallahu anhu und sagte zu ihm, O Führer der Gläubigen, mein Mann betet nachts und fastet tagsüber. Er sagte, herzlichen Glückwunsch, das ist ja wunderbar. Dann ging sie weg und kam wieder und hat gesagt, Frau der Gläubige, mein Mann, der betet nachts. Ich meine, sie hat Angst, Rieber zu machen. Versteht ihr? Sie hat Angst, schlecht zu reden über ihren Mann. Deswegen sagt sie einfach etwas Schönes und in der Hoffnung, dass der andere versteht, aber er hat nicht verstanden. Okay? Mein Mann betet nachts, tagsüber fastet er. Sagt den zweiten Mal, ist doch wunderbar, herzlichen Glückwunsch. Ja, also so ein Mann. Danach, beim dritten Mal, sagt ihm Ali oder Ubay, macht ihm so, hör mal zu, sie beschwert sich. Merkst du das? Sie beschwert sich. Dann sagt der Umar zu ihm, okay, kein Problem, wenn du das gemerkt hast, dann sollst du auch derjenige sein, der zwischen ihnen richtet. Und hat auch hat er den Mann gerufen, die Frau gerufen. Die Frau hat dann das Gleiche, dann noch präziser dann ein bisschen formuliert, aber auch mit sehr schön gewählten Worten. Und danach hat man den Mann gefragt, wie sieht es bei dir aus, warum machst du das? Dann sagt er, tut mir leid, es gibt Ayat im Koran al-Karim, in Surat al-Nahl und in den langen sieben Suren des Koran al-Karim, die mich dazu gebracht haben, Angst zu haben vor Allah, und das ist das, was mich dazu gebracht hat, nachts zu beten, und ich dadurch dieses Recht meiner Frau gegenüber nicht mehr so groß anschaue. Ich habe so viel Angst, ich möchte beten, möchte fasten, ich habe Angst vor dem Treffen mit Allah subhanahu wa ta'ala. Daraufhin sagte Ali ibn Abi Talib oder Ubay zu ihm, hör mal zu, es ist die Pflicht deines Ehe, es ist deine Pflicht deiner Ehefrau gegenüber, dass du alle vier Tage zu ihr gehst. Und jeder Mann versteht, was damit gemeint ist. Dass du alle vier Tage zu ihr gehst und vergiss diese ganzen Ausreden, die du hast. Und die Gelehrten fragen, warum für alle vier Tage? Weil der Mann darf im Islam bis zu vier Frauen heiraten. Jeder weiß das, jedes Kind weiß das. Und wenn er mit vier Frauen verheiratet, wird er jeden vierten Tag bei seiner Frau sein. Also ist es eine Sache, Allah kennt die Frau, kennt den Mann, also weiß Allah subhanahu wa ta'ala, dass eine Frau damit auskommt, wenn sie alle vier Tage mit ihrem Mann zusammen ist. Und das ist eine Angelegenheit, über die man natürlich noch länger sprechen könnte, aber liebe Geschwister, die Zeit drängt und ich weiß nicht, wie viel in dieser Stunde langsam Stopp machen. Ich denke, wir machen an dieser Stelle, finde ich, ein letztes Wort und um diese Sache abzuschließen, denn es gibt viel mehr zu erzählen. Ich habe ungefähr zwei Drittel von dem gesagt, was ich eigentlich sagen wollte. Ich sage nochmal zusammengefasst, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einmal, liebe Geschwister, als eine Frau zu ihm kam, hat er zu ihr gesagt, bist du verheiratet? Daraufhin sagte sie, ja. Und dann sagte, normalerweise sollte es auf Arabisch zuerst sagen, aber es ist kein Problem, ich kann das einfach hinterher sagen. Da sagte sie, ja, ich bin verheiratet. Und dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, wie gehst du mit ihm um? Dann sagte sie, ich trete in Bezug auf ihn nicht zu kurz, also ich gebe mir Mühe. Es sei denn, manche Dinge, die kann ich nicht tun, das schaffe ich eben nicht. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ. Das heißt, sinngemäß übersetzt, sei vorsichtig, denn er ist dein Paradies und er ist deine Hölle. Das heißt, er ist der Zugang zum Paradies und er ist der Zugang zu deiner Hölle. Wenn du ihm gehorchst und wenn er mit dir zufrieden ist, und natürlich im islamischen Sinne, dann wird er der Grund sein, dass du ins Paradies gehst. Und wenn du ihn nicht zufrieden stellst, dann wird er der Grund sein, dass du in die Hölle gehen wirst. Liebe Geschwister, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einer Überlieferung sinngemäß übersetzt, wenn eine Ehefrau ihre fünf Gebete verrichtet und ihren Monat Ramadan fastet und ihre Schamteile hütet und auf ihren Ehemann hört, so wird zu ihr gesagt werden, tritt ein in das Paradies, durch welches Tor auch immer du möchtest. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass er uns zu den rechtschaffenden Ehemännern und Frauen macht und dass wir, wenn wir etwas in der Vergangenheit falsch gemacht haben, dass wir uns gegenseitig verzeihen und dass wir uns vorhaben, in der Zukunft etwas besser zu machen und dass wir immer guten Umgang pflegen mit unseren Mitmenschen, besonders mit unseren eigenen Ehefrauen, denn Allah subhanahu wa ta'ala, er ist dazu imstande ist und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.